Unser neuer Zweiblock Nummer 7 ist fertig und heute mit folgenden Themen.
Brauchen wir noch Meta-Descriptions für SEO?
Acht.
Ein Gerichtsentscheid, KI, Urheberrecht in der Schweiz. Und dann als Hauptthema Open Source Software. Was heißt das für mich als Unternehmen und wie setze ich die ein bei mir im Unternehmen?
Und am Schluss, wie immer, ein cooles Tool, aber pssst.
One more thing.
Also dranbleiben. Herzlich willkommen, es ist wieder soweit, Zwei-Block-Videoblog-Format. Und wichtig ist natürlich, ihr könnt uns abonnieren, damit ihr ja keine Folge vergessen. Ihr könnt auch unser am Start-Magazin natürlich abonnieren, nicht nur den Zwei-Block. Also alles da unten in der Shownote, es würde uns natürlich freuen. Gebt uns ein Feedback, dass wir wissen, was ihr auch sonst noch für spannende Themen habt, die euch interessieren würden, oder?
Ja, Feedback habe ich auch bekommen. Ich habe ganz viele Leute, die mir sagen, hey, cool, was die machen, super, schaue ich immer, höre ich immer. Was uns hilft, ist der Like-Button oder ständige Bewertung beim Podcast. Das bringt uns dort dann entsprechend weiter, wenn ihr das toll findet. Aber danke vielmals fürs Feedback, das ist mega cool. Freut mich extrem.
Ja, also, cool. Dann freuen wir uns auf die nächsten Feedbacks. Und zum Feedback kriegen, müssen wir auch wieder Content produzieren. Heute geht es zum ersten News-Thema. Das erste News-Thema, Meta-Description, soll man die weglassen oder nicht? Was hat das auf sich?
Ja, es hat verschiedene LinkedIn-Beiträge gehabt von verschiedenen Quellen, die geschrieben haben, es braucht eigentlich gar keine Meta-Descriptions mehr. Also das, was gestern als Best Practice gelten hat, gilt heute plötzlich nicht mehr. Ja, Meta-Descriptions.
Jahrelang hat es wirklich noch ausgesehen, dass man handgeschriebene Meta-Descriptions wirklich als unumgänglich sieht. Für jede Seite ein absolutes Muss. Und aktuelle Tests zeigen jetzt etwas komplett anderes. Was zeigen sie?
Ja, der Mark Williams Cook ist einer von denen, der einen LinkedIn-Post gemacht hat. Und er hat geschrieben, dass seine Tests ergeben haben, dass Seiten, die Meta-Description-Tag nicht gebraucht haben, leicht mehr Traffic hatten, wie die Seiten, die manuell geschriebene Beiträge hatten, also das Description-Tag hatten.
Und gemäss einer Studie von Porten werden 3/4 der Meta-Beschreibungen ohnehin durch Google umgeschrieben. Die können das besser und stärker, weil sie werden dort viel gezielter auf die jeweilige Suchanfrage zugeschnittenen Snippets generiert. Und so kann eigentlich jeder dann den Meta-Description sehen, der für ihn, für seine Suchanfrage am idealsten oder am besten fittet ist.
Ja, aber da hat es auch Leute gegeben, die haben dann ein bisschen kritisch kommentiert auf das Ganze. Die haben gesagt, so Tests von SEO, die sind schwierig auszuwerten, weil da gibt es so viele Variablen und Parameter, die dort einen Einfluss haben. Also die Tests, die sind gar nicht aussagekräftig. Und das heisst auch, nur weil jetzt in Google in Meta-Description-Tag vielleicht ein bisschen mehr Traffic generiert haben, also wenn man keine Meta-Description-Tag hat, dann heisst das noch lange nicht, dass das für andere Crawler und Tools nicht relevant ist.
Ja, und dann kommt natürlich etwas ganz Neues dazu und das ist wichtig, die ganzen KI-Crawler, also ChatGPT, Perplexity. Dort soll es angeblich so sein, dass die Title und Description Tag für ihre Seite Kontext besser zu erkennen eben nutzen. Das heisst also, immer noch gut geschriebene Meta-Description oder Meta-Beschreibungen liefern also für die Modelle, also für die KI-Modelle eigentlich wertvolle semantische Hinweise. Also, auch wenn Google scheinbar jetzt das nicht mehr so direkt als Ranking-Faktor nutzt, heisst das nicht, dass man es weglassen soll, oder?
Ja, das heisst, Meta-Description für mich lebt weiter, brauchen wir immer noch, aber ist nicht mehr für Google Suchresultatseiten, für die SEO-Snippets, die dort angezeigt werden, sondern eher als Kontextlieferant für KI.
Also wichtig eigentlich, wenn man das so anschaut, man hat es ja bis jetzt für Google geschrieben, Description für Google sind tot, aber für KI leben sie weiter. Also, genau. Und du hast ja auch Tests gemacht mit unserer Seite und hast ja auch einmal verschiedene Prompts abgeschickt.
Genau, also was nicht Prompts, aber oder ich habe Seiten angeschaut und habe geschaut, ob dort Meta-Description-Tag, die wir definiert haben, angezeigt werden. oder die von Google. Und in mehr als in der Hälfte der Fälle ist es so gewesen, dass Google selber Meta-Descriptions reingeschrieben hat. Und nicht unsere verwendet hat, sondern selber generiert hat.
Also gut. Das ist einmal so viel. Und dann kann ich also sagen, strategisch gesehen ist also wichtig, dass ihr weiterhin auch überlegt, für welche Zielsysteme wollt ihr optimieren. Und Meta-Description haben wirklich immer noch ein klares Ziel, dass man das einsetzen kann. Also ganz weglassen würde ich es nicht, weil dann tun wir vielleicht KI nicht beliefern. Würde man es weglassen, würde Google selber etwas finden. Wäre nicht so schlimm, aber ich glaube, wir müssen schon extrem schauen, dass wir eben KI jetzt bedienen, weil dort gibt es noch keine Search-Konsole, dort gibt es noch keine Tools, die wir haben können. Wir haben es schon in den Vorfolgen darüber diskutiert und darum glaube ich, Meta-Description ist tot, es lebe die Meta-Description.
Genau, wie so viele sind wir wieder. Gehen wir doch zum zweiten Thema. Zweite News, KI und Urheberrecht. Heute Morgen habe ich einen LinkedIn-Beitrag von Reto Vogt gesehen und es gibt auch dazu auch einen Beitrag auf Inside IT. Bundesverwaltungsgericht und Institut für geistiges Eigentum haben kürzlich einen Patentantrag abgelehnt, wo der Erfinder ein KI war.
Ja, das ist klar. KI-Mensch gibt es nicht, oder? Also, das ist sehr spannend, aber es würde mich jetzt gleich interessieren, warum es hier da ganz genau geht in dem Thema.
Also, ja, also was man weiss, was beschrieben war, ist, es war ein Patentantrag, der eingegeben worden ist und eben als Person, die das erfunden hat, ist KI genannt worden. Und was dort das Gericht festhält, ist, dass Urheberrecht nur geht oder Urheber kann nur eine natürliche Person sein. Also Menschen und KI-Systeme haben dort keine Rechtspersönlichkeit und können daher auch keine Rechte an den Erfindungen haben.
Das gibt es aber schon lange, das ist bei den Songrechten auch so. Dass auch dort ist es ja so beim Urheberrecht, dass immer das Recht an einer Person hängt. Das ist ja auch in den Arbeitsverträgen immer das Thema, alle Arbeitsleistungen der Mitarbeiter gehen an die Firma über. Das Persönlichkeitsrecht steht über allem. Also eben, das scheint mir logische Konsequenz zu sein, dass die KI nicht kann der Urheber sein von einer Erfindung. Ein klares Statement also zur Rechtsgrundlage des geistigen Eigentums in der Schweiz. Was schreibt der Reto weiter?
Ja, was ich spannend gefunden habe im Beitrag von Reto, ist, dass er erwähnt hat, dass das heisst, dass ich Inhalte, also Bilder, die KI generiert sind, oder Texte, die KI generiert sind, kann nehmen und kann kopieren und weiterverwenden, weil es ja keinen Urheber dahinter dran gibt. Habe ich eine spannende Aussage gefunden.
Was bedeutet denn das für die Unternehmen, die stark auf KI-Tools setzen für ihre Produktentwicklung? Gibt es da auch schon etwas dazu?
Ja, da zeigt man, und das ist auch in dem Beitrag erwähnt, wenn ich es richtig Erinnerung habe, dass man soll dokumentieren, dass wenn eine Person unter Zuhilfenahme von KI und etwas erfindet, was man will zum Patent anmelden, dass man dokumentiert, was dort parametrisiert worden ist, wie KI verwendet worden ist und die Person noch dokumentieren kann, dass sie mit dem Tool dann die Erfindung gemacht hat, die zum Patent angemeldet wird.
Also die Person meldet dann weiterhin das Patent an und sagt, wo sie was, wie eingesetzt hat, wo hat sie KI eingesetzt und tut eigentlich die verschiedenen Schritte so dokumentieren
und eingeben. Okay. Und das heisst auch, also das Urteil schafft jetzt eine gewisse Rechtssicherheit. Was vielleicht noch wichtig ist, das Urteil von diesem Gericht kann jetzt weitergezogen werden ans Bundesgericht. Also der Fall ist vielleicht noch nicht abgeschlossen, es geht noch weiter, aber da ist jetzt aktuell die Rechtsprechung, so wie ich das verstand, die jetzt geschaffen worden ist. Heisst aber, dass das Gesetz, das wir aktuell haben, müssen angepasst werden, vermutlich in Zukunft. Insbesondere, wenn KI immer mehr autonomer wird, was sich momentan aus meiner Perspektive abzeichnet.
Das heisst also, da dazu haben wir auch schon einen älteren Beitrag in unserem Blog. Weiter unten, Urheberrecht bei der Nutzung von KI-generierten Inhalten. Schaut doch auch noch dort rein. Wir verlinken ihn auch, dass Sie dort vielleicht auch noch etwas nachlesen können.
Und dort hat es auch noch Zusatzinfos drin, die ein bisschen weitergehen, wie das, was wir jetzt gerade besprochen haben und das spezifisch in gewissen Fällen noch anschaut.
Dann gehen wir verlinken.
Ja. Genau, dann Hauptthema Open-Source-Software. Open-Source-Software wird aus meiner Perspektive immer zentraler. Das habe ich in der letzten Zeit öfters immer wieder mal gehört. Insbesondere für Firmen natürlich interessant, wo wir in einer Zeit sind, wo Kosten und Eigentümer von den Daten immer wichtiger werden. In Gesprächen höre ich immer wieder, ja, Open Source, das ist doch da die Hobbyprogrammierer, die in ihrer Freizeit da etwas programmieren und gratis Software herstellen.
Da liegen sie aber nicht ganz richtig. Open Source ist viel mehr als nur eine kostenlose Software von Hobbyentwicklern entwickelt. Es handelt sich hier dabei eigentlich um Software, wo der Quellcode offen zugänglich ist und von einer grossen Community unterstützt wird und weiterentwickelt wird. Und weil der Quellcode offen ist, werden auch schneller Fehler erkannt, Löcher geflickt. Das ist extrem wichtig und viele grosse Tech-Konzerne, auch börsenkotierte Unternehmen wie IBM oder ja, Google als Beispiel, ja, die tun intensiv und wirklich massiv in die Open-Source-Welt investieren.
Wenn wir das so anschauen, was sind denn die konkreten Vorteile von Open-Source-Software oder warum soll es über Unternehmen überhaupt über Open-Source-Software-Einsatz nachdenken?
Ja, weil es wichtig ist, weil grundsätzlich die Vorteile sehr vielseitig sind. Beginnen wir mal mit dem ersten Grund, der sicher dafür spricht, es hätte mal grundsätzlich keine Lizenzkosten, ein Open-Source-Tool. Bei Open-Source empfehlen da wirklich auch Regeln von Lizenzkosten, Platz, Anzahl Mitarbeiter usw. Das ist sicher mal ein Thema, das wegfällt, wo bei proprietärer Software oft einen grossen Teil der Kosten ausmacht. Also, man sagt ja immer so schön bei Open Source, du kannst dann das Budget nutzen, um Special Features integrieren und Modifikationen machen, statt jedes Jahr Lizenzen zu zahlen.
Ja. Also das ist jetzt gut fürs Budget, aber ist denn Open Source Software wirklich kostenlos oder gibt es da auch noch versteckte Kosten, die dort hinten dran sind?
Ja, wie ich vorhin schon angetönt habe, ist eben, die Grundversion ist da und jetzt will man die natürlich anpassen. Also sie ist lizenzfrei, man zahlt nichts für die Lizenzen, aber eben, man hat Implementierungskosten, man muss das anpassen ans Unternehmen, man muss den Betrieb gewährleisten, aber die Kosten hast du auch bei einer proprietären Software, wie zum Beispiel Hostingkosten oder eben Anpassungskosten. Also die Lizenzkosten ist wirklich in vielen Fällen einfach on top oder on base, die Kosten, die du jedes Jahr dann hast für diese Software und damit hast du den Kostenblock schon ausgeben.
Und kannst für etwas anderes investieren.
Genau.
Aber du hast vorher schon mal angesprochen, Sicherheit. Wie sieht denn das mit der Sicherheit aus, wenn jeder den Code kann einsehen und sieht, wie der programmiert ist? Ist das denn nicht ein Sicherheitsrisiko?
Nein, von mir aus gesehen ist das eher das Gegenteil der Fall. Durch die Transparenz, die wir hier bei Open Source Software haben, werden, wie gesagt, auch Sicherheitslücken sehr schnell gefunden, weil es gibt sehr viele Entwickler, die sich auf spezielle Themen fokussieren bei Open-Source-Software, wo vielleicht eben dann genau, man hat das früher schon gehabt, beim Chrome oder beim Firefox ist das auch so gesehen, dass sehr häufig, sehr schnell irgendwelche Security-Issues auftaucht sind, weil Leute eben das auch ein bisschen als ihres, ja, vielleicht Hobby gehabt haben, genau zu schauen, wie die Sicherheitsmechanismen ticken und dann auch schneller Vorschläge gemacht haben, wie könnte man das beheben, wie könnte man das umgehen. Und es ist eben dann nicht nur das Vier-Augen-Prinzip, sondern das Viele-Augen-Prinzip, wo die Bugs dann eben gefunden werden. Und bei proprietärer Software muss man eben darauf vertrauen, dass der Hersteller all die Tests gemacht hat und all das eigentlich behebt und findet. Ich kann ja nicht im Word schauen, wo jetzt das Sicherheitsloch ist und dann Bill Gates anruft.
Ja. Hat es alles auch schon gegeben, aus der Zeit gegangen ist, bis dort dann etwas in Bewegung gekommen ist. Lass uns mal über den Support reden. Wenn ich jetzt proprietäre Software habe, nehmen wir jetzt irgendwie ein Word, das wir jetzt vorher gesagt haben, da kann ich ja dann Microsoft kontaktieren, das Ticket aufmachen. Wie mache ich denn das bei Open Source Software?
Ja, bei der Open Source Software ist es schon so, es gibt aktive Communities, die sich um Problemstellungen kümmern und das anschauen. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wer steht hinter dem Open Source Produkt. Aber es ist auch so, Produkte sind halt immer nur so gut wie auch der Partner, der sie einsetzt. Und es ist doch so, wenn wir Kunden haben und die haben irgendwie noch immer eine Herausforderung mit ihrer Software, die von uns konfiguriert und adaptiert worden ist, dann rufen sie natürlich auch uns als erstes an. Und bei uns kriegen sie dann auch die professionellen Support-Antworten, die sie brauchen für die Open-Source-Lösung. Und ja, es gibt da sehr viele Bestrebungen. Eben, ist es der Partner, der sich dann darum kümmert, der sich um die Open-Source-Software kümmert, oder ist es eben eine Community, die hinten dran ist. Mhm. Aber das ist wirklich schon so. Aber in der, ja, der Markt in der Schweiz wächst extrem. Und ja, da gibt es
Open-Source-Software,
auch schon ganze Studien. Ja.
Ja, die tun wir auch sicher verlinken. Die Open-Source-Studie Schweiz 2024, dort hat es interessante Infos drin. Wenn ich mich richtig daran erinnere, ist da drinnen erwähnt, dass rund etwa 70-80% der Schweizer Unternehmen schon irgendeine Open-Source-Software im Einsatz haben an einem bestimmten Ort. Ich nehme an, das zielt wahrscheinlich auf Linux in die Richtung ab, könnte ich mir vorstellen. Jetzt, wir Schweizer sind ja die Spezialisten in individuellen Anforderungen, was Prozess und Helvetisierung, sage ich dem jetzt mal, anbelangt. Wie ist das denn mit der Anpassbarkeit von Open-Source-Software?
Ja, das kommt den Schweizer entgegen für die
Helvetisierung.
Helvetisierung, ein cooles Wort, habe ich noch nie gehört. Also, für die Helvetisierung ist gesorgt bei Open-Source-Software. Wie gesagt, es ist eine quelloffene Software, wo man wirklich dann schauen kann, wie hat das der Erfinder oder der Entwickler damals gemacht. Kann dort auch je nachdem eingreifen und dann dementsprechend die Anpassungen machen. Wie gesagt, ich komme immer gerne mit meinem Beispiel, wenn ich im Word oder im Excel eine Funktion haben, die ich wirklich gerne hätte, eben kann ich schlecht den Bill Gates anrufen. Und der tut es dann einbauen. Respektive die Antwort von einem grossen Softwarekonzern ist einfach, wir prüfen die Idee und vielleicht kommt sie in eine von den nächsten Releases. Und dann hast du dann die Funktion auch in einer proprietären Software drin, wenn du das Glück hast, dass die Funktion in der Release aufgenommen wird. Aber ja, das ist halt dann beschränkt mit den
Was dort noch wichtig ist, als Zusatzinfo, das muss man aber kontrolliert machen. Da muss man genau machen, was man, also genau wissen, was man macht in dem Fall als Anbieter. Weil, wenn wir jetzt die Hypo 3 als Beispiel nehmen, da gibt es ein Core-Paket, das ist die Hauptfunktionalität. Und nur wenn die so bleibt, wie der Standard ist, den ich anbelade, kann ich das nachher dann auch sauber updaten. Wenn ich dort dran gehe, Veränderungen mache, dann ist es natürlich so, dass ich bei meinem nächsten Mal, wenn ich ein Update machen muss, wieder die Anpassungen vornehmen, die ich in der letzten Version auch gemacht habe. Ich muss das dann immer mitziehen. Also dort muss man genau schauen, wie man das macht.
Das ist ja der Grund, warum wir immer sagen, do not change the core. Also ja, wirklich am Core von einer Open-Source-Software soll man nichts ändern, weil sonst bist du ständig am Ändern.
Oder kontrolliert ändern, wie wir es ja zum Teil auch machen, genau, dass wir einen Bug finden in der Core und dann noch wieder zurückspielen über die Community, dass alle dort davon noch profitieren und das kontrolliert eigentlich einfließt. Jetzt, das klingt alles super, wenig Kosten, ich kann es anpassen. Gibt es auch Nachteile in diesem Thema?
Ja, es geht so ein bisschen in die Richtung. Eben, das Potenzial ist riesig. Das grösste Problem ist ein bisschen die Fragmentierung. Also bei einigen Open-Source-Projekten gibt es ja verschiedene sogenannte Versionen oder Forks. Das ist so das Typische, dass man aus einer, manchmal gibt es einen Fork aus einem Produkt, das nicht mehr weitergeführt wird. Dann gibt es irgendeinen Fork von einer Gruppe von Leuten, die dann dort weiterentwickeln. Ja, und da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man die verschiedenen Versionen so ein bisschen auf dem Radar hat oder eben die Forks auf dem Radar hat, was die Entscheidung auch ein bisschen schwerer kann, welche Version nutzt man jetzt oder ja.
Ja, es aber, ist weniger Version oder
welche Ausprägung nimmst.
Es ist weniger welche Version, sondern Sugar-Serum ist ein gutes Beispiel dazu, was ich mich noch ganz gut erinnere. Das war eine kommerzielle Firma, die eine Open-Source-Version angeboten hat von ihrem Tool. Und der Inder hat das dann genau kopiert und hat Tiger-Serum, hat das dazu, was glaub ich, geheissen, daraus gemacht. Das hat dann ziemlich für Stimmung gesorgt dazu.
Ja, und vor allem, wenn du dann auf den falschen gesetzt hast, bist du eben dann falsch abgebogen. Und das war dann ein Dead-End. Genau.
Dann, Die Usability, die Benutzerfreundlichkeit, ist auch so etwas, wo man vielmal hört, dass Open-Source-Software nicht so intuitiv zu bedienen ist und die Usability nicht so der Brüller ist.
Ja, das ist früher wirklich der Fall gewesen, weil halt eben man hat gecodet und man hat die Software produziert und dann hat man da noch weniger auf Usability oder so geschaut.
Meistens wild gewachsen.
Wild gewachsen. Oder eben das Backend ist der Hammer gewesen, weil die Entwickler haben sich vor allem ums Backend gekümmert, oder? Aber das Frontend hat dann auch ein bisschen zu wünschen übrig gelassen, aber das ist auch bei Typo 3 am Anfang so gesehen und das hat sich in den letzten Jahren extrem gesteigert, auch durch das, dass man die Typo 3 wirklich Association wirklich fokussiert jetzt auch auf die Entwicklung schafft. Aber eben, es gibt ja ganze Haufen Open Source Software. Und auch in der Schweiz, Schweizer und deutsche Bundesverwaltung setzt ja sehr häufig Typo 3 ein, weil es eben ein Open Source Tool ist, das man selber in der Hand hat. Es ist auch eben jetzt sehr nutzerfreundlich geworden in den letzten paar Versionen. Wenn ich da nur an eine Version 5, 6, 8 denke, jetzt zu, bis hin zu, heute sind wir bei 13, geht schon Beta 14. Ja, da ist das schon so. Typo 3 hat vielleicht ein bisschen eine steilere Lernkurve. Man hat am Anfang ein bisschen mehr Aufwand, aber wenn man nachher das System hat, dann steht man eben meistens nicht an. Also,
wenn man verstanden hat, wie es funktioniert und was so die Grundidee hinten dran ist,
ja, und wenn man
ist
eben
extrem effizient.
Vielleicht in die letzte Folge mal noch zurückschaut, die das noch nicht gesehen haben, die müssen vielleicht auch mal schnell schauen. Dort sieht man dann eben, im Detail ist der Hund begraben. Mhm. Und dort kommt es dann darauf an, was ich für ein CMS habe und was nicht. Ja, aber gehen wir mal weiter.
Ja, und jede Software braucht ja Einarbeitungszeit, das ist definitiv so. Also wenn ich wechsle, sind nicht alle... Also es ist nicht jedem gegeben, dass er vor einem Bildschirm sitzt und dann gerade weiss, welches Knöpfchen er muss drücken, damit das alles so funktioniert, wie er sich das vorstellt. Rechtliche Aspekte, was muss ich dort anschauen beim Einsatz von Open Source Software, auf was muss ich dort aufpassen?
Ist sicher ein wichtiger Punkt. Es gibt verschiedene Lizenzmodelle von verschiedenen Open-Source-Tools. Die haben auch unterschiedliche Bedingungen. Zum Beispiel Typo 3 ist unter GPL-Lizenz. Und die GPL-Lizenz, die sagt ganz klar, Änderungen am Code, die gemacht werden, unterliegen wieder der GPL-Lizenz. Also das heisst, wenn ich dort etwas entwickle, ein Zusatzmodul entwickle, dann ist das, weil die Basis GPL war, ist auch das, was ich weiterentwickle, als GPL unter der GPL-Lizenz dann zu veröffentlichen. Und es gibt aber auch andere Lizenzarten, die dann weniger restriktiv sind, was das anbelangt. Es ist aber wichtig, dass man die Lizenzbedingungen und Urheberrecht versteht, dass man wirklich weiss, was man auf eine Open-Source-Lösung hat und unter welchem Rechte-Management das eigentlich die Open-Source-Lösung ist. Weil ich erlebe es immer wieder auch, dass ein Kunde zu uns will wechseln mit einem Typo 3 und mir dann erzählt, er hätte der alten Agentur noch 10'000 Franken für einen Code zahlen, wo ich dann immer sage, das geht doch nicht, das ist ja unter dem GPL eigentlich nicht zulässig. Aber es gibt halt immer alles.
Ja. Ja, das klingt ein bisschen nach viel Expertenwissen, das man dort muss haben. Braucht das also Beratung für die Auswahl von so Open-Source-Software?
Ja, ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man, wenn jetzt heute gerade ein Open-Source-Modell rauskommt oder eine Open-Source-Software rauskommt, die noch gar keine Community hat, dann wird es eher ein bisschen schwierig, weil dann müsste sich noch eine Community bilden, um das Vorantreiben von dieser Community wirklich zu pushen. Und wichtig ist, dass man da mal schaut, was steht für eine Struktur hinter dran, wie viele Entwickler sind da schon involviert, wie fancy wird da entwickelt. Und dann, wie jetzt zum Beispiel auch bei Typo 3, das ist am Anfang durch Kasper initiiert worden, hat es ganz viele Leute gegeben, die weltweit mitentwickelt haben. Und nachher hat sich daraus aber dann auch eine Association gebildet, die ihren Sitz sogar jetzt auch in der Schweiz hat. Und die tun eigentlich die Nachhaltigkeit von dem Typo 3, das Release-Management, auch die Projekte ausschreiben, die weiterentwickelt werden, wo abgestimmt wird durch die Mitglieder, wo geht die Entwicklung weiter. Also das ist sehr ein gesundes Fundament und eben da muss man bei der Open-Source-Software sicher auch darauf schauen, wie sind die organisiert jetzt schon am Anfang oder ist das schon eine länger organisierte Geschichte? Das ist sicher ein grosser
Punkt. Ja, und vor allem sind ja Dienstleister wie auch Firmen, die die Software einsetzen, also die Hypothree in dem Fall, die stimmen ab darüber, wo das Geld anfließt, was als nächstes entwickelt wird. Also das ist wirklich die Basis, die dort entscheidet, wie es die Weiterentwicklung noch vorangeht.
Ein gutes Beispiel, bevor du noch eins hast, ist Magento. Ja. Oder? Magento gibt es in der Open-Source-Version, Magento gibt es als Enterprise-Version. Also bei der einen zahlst du Lizenzen, bei der anderen hast du ein bisschen einen reduzierten Umfang. Ja. Und ich mag mich noch erinnern, es war kurz vor Weihnachten, gewesen. Wir hatten ja Lind und Sprüngli als Kunde. Ja. Und die haben sogar die Enterprise-Version gehabt. Und dann ist doch tatsächlich vor dem Weihnachtsgeschäft irgendein Bug auftaucht in dieser Enterprise-Version. Wir haben dann auch im Support geschrieben, da gibt es ein Problem im Warenkorb. Und die Antwort war dann vom Magento damals, sie fixen es im Januar-Release. Oder? Also nach dem Weihnachtsgeschäft. Ja. Und zum Glück haben wir die Open-Source-Version gut gekannt, oder? Und haben dann eigentlich können einen Bugfix programmieren für den Kunden. Und das ist halt auch etwas, was sich ganz klar zeigt, ja, Open-Source-Software ist auch nur so gut wie der Partner, den du auswählst. Ja. Weil, ja, wir hätten jetzt können sagen als Partner, Magento hat gesagt, im Januar, im nächsten Release geflickt, nein, wir haben uns darum gekümmert, weil ja, der Kunde liegt uns am Herzen und wir haben es gefixt. Ja.
Wobei gerade bei, ich sage dann immer, kommerzielle Open-Source, bin ich auch ein bisschen vorsichtig. Es gibt wenige Fälle, aber es ist jetzt gerade in letzter Zeit eine passiert. Von Shopware gibt es ja auch Community Edition. Und Shopware hat jetzt dort die Rules geändert, was die Open Source Version anbelangt. Und jeder Shop, der über 1 Million Umsatz macht mit der Community Edition, muss jetzt eine Volllizenz lösen. Also da ist nicht mehr mit Open Source Version verwenden. Oder das andere Beispiel, das ich vorher gesagt habe, Sugar CRM, oder? Wo auch eine kommerzielle Version mit Lizenzen war und als Open-Source-Version so den Einstieg angeboten hat. Die haben dann ein anderes Thema gehabt dort. Meistens gibt es bei diesen kommerziellen Lösungen noch gewisse Restriktionen oder in der Weiterentwicklung geht es irgendeinen Weg, den man nicht geplant hat. Da muss man sicher gut aufpassen, wo der reine Community-Ansatz, der wirklich voll Open-Source ist, zu besseren Ergebnissen führt.
Also zeigt ein bisschen, zuerst tut man alle einsammeln und nachher kommt man und sagt, alle über 1 Million zahlen jetzt eine Lizenz.
Ja,
und dann ist ja der Point of
No Return. Lock-in-Effekt und dann musst du entscheiden, weil da kannst du ja nicht irgendwie schnell einfach die Sachen wechseln, sondern hast schon viel Energie drin gesteckt. Das ist bei der Community-Version weniger ein Risiko, das dort ist. Digitale Souveränität ist so ein Thema, das in der Schweiz aktuell stark behandelt wird. Ich sehe da zwei Ausprägungen. Das eine ist so die Richtung KI, weil dort haben wir auch die Situation, wir wissen nicht, was für Trainingsdaten verwendet worden sind für die KI und wir wissen auch nicht, wo die Daten noch gespeichert werden, die wir in KI hineingeben. Und das andere ist die Diskussion mit dem Staat, seit der Kollege Trump da am Ruder ist und alles nicht mehr so ganz planbar ist, weil der irgendwie in der Nacht einen Traum hat und am Morgen etwas entscheidet, das vielleicht jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, ist es auch so, dass die Datentöpfe plötzlich darauf zugegriffen werden, abgestellt werden oder irgendetwas, so Szenarien oder umschweren. Wie sieht das aus mit der digitalen Souveränität? Also,
ist ein grosses Thema, wird sehr stark diskutiert in verschiedenen Orten und verschiedenen Töpfen. Die digitale Souveränität ist gerade in Bezug auf die KI, die du angesprochen hast, Open Source bleibt unabhängig. Man kann sie vielleicht lokal auch installieren. Es ist nicht nur Cloud-basiert. Man hat Kontrollen über die eigenen Daten. Eben, es ist nicht, ich lade alles auf in eine Cloud oder eben in eine Software, die ich nicht kenne. Ich kann es bei mir betreiben oder in meiner eigenen Umgebung. Netzwerksouveränität Digital Schweiz gibt es hier und die haben Initiativen gemacht. Oder? Also das ist jetzt gerade frisch.
Verlinken wir.
Also Netzwerksouveräne Digitale Schweiz. Und die haben hier die Initiative wie Zendis befassen sich intensiv damit, mit dem Thema, weil viel gemerkt haben, wie du ja das Beispiel, das du genannt hast, wenn dann der Trump irgendwie, ich darf den Namen echt gar nicht sagen, sonst kann ich nie mehr einreisen auf Amerika. Ja,
das spielt keine Rolle, ich kann sowieso nicht den Namen an dieser Zeit.
Also wenn der falsches Gesetz wird unterschrieben, dass man jetzt zum Beispiel auf Datentransfer auf Amerika noch Zölle zahlt, zum Beispiel, wäre auch noch eine Idee, dass man dort über die Transferzölle noch reden würde. Also das hat natürlich dazu geführt, dass die digitale Souveränität Schweiz das Netzwerk gegründet worden ist, die diskutieren das jetzt wirklich intensiv und sogar die Schweizer Bundesverwaltung setzt wirklich verstärkt auf Open Source, um eben die digitale Souveränität stärker zu wahren. Und ich glaube auch viele IT-Leiter, die bis jetzt immer gesagt haben, alles geht hier und Zap und dieses und Microsoft 365 ist
das
gerade alles.
Auch, das ist auch das Thema.
Und ich höre das relativ viel, dass man sagt, schon mindestens nur, wir müssen darüber nachdenken, laut wird sehr häufig jetzt diskutiert in den Unternehmen. Was würde das heißen für ein Unternehmen, wenn morgen einer auf den Knopf drückt?
Oder auf meine Daten Zugriff
kriegt. Oder auf meine Daten Zugriff. Das ist ja gleich, weil ich also eh schon bei ChatGPT hochgeladen
habe. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Also nicht ich, aber irgendjemand, wo, ja, das wird noch spannend. Das werden wir in Zukunft irgendwann dann sehen, was dort alles aufgeladen worden ist.
Genau.
Jetzt so für ein Unternehmen, wie gehe ich konkret vor, wenn ich Open Source Software möchte einsetzen?
Also sicher ist als erstes empfehlen, dass man mal eine Bestandesaufnahme macht, wenn man das nicht schon hat, wenn man nicht schon professionelle IT-Landkarte hat, was ja viele schon haben. Aber wenn man die noch nicht hat, dann wäre das mal das Wichtigste. Und man muss auch ein kleines System denken. Also nicht nur gerade jetzt, ja, wir haben 365 im Einsatz und das ist unsere IT-Umgebung. Nein, es geht natürlich viel weiter. Welches System nutzen wir in allen Bereichen? Und wo könnte jetzt ein Open Source Alternativen sinnvoll sind. Da braucht es natürlich dann auch wieder Leute, die Open Source, die Open Source Welt kennt, weil es gibt Hunderte und Tausende von Anwendungen, aber eben, dass man nachher nicht den Flickenteppich kriegt. Oder? Also man muss wirklich mal eine Auslegeordnung machen und dann könnte man mal strategisch überlegen, was würde Sinn machen. Und mit gewissen Sachen würde ich empfehlen, wirklich so ein Pilotprojekt, vielleicht wirklich Beta-Pilot-Projekt, bevor man dann Richtung MVP geht und sagt, so, was müssten wir haben, kann man auch zuerst mal ein Pilotprojekt machen. Das ist ja auch der Vorteil von Open Source. Man kann es mal installieren, ohne dass man gerade 100 Lizenz kauft. Ja. Und sicher ein CMS-Projekt, oder? So ein Corporate Content-Management-System ist natürlich schon mal so ein prädestinierter Einstieg. Und so könnte man natürlich schon mal so erste Erfahrungen sammeln, was würde das für unser Unternehmen heissen. Und da denke ich jetzt eher gerade an grössere Unternehmen, die bis jetzt einfach irgendwie mit Sidecore oder mit sonst Magnolia gefahren sind, mit einem Lizenzprojekt und Produkt, dass sie vielleicht eben auch dort mal sagen, hey, wir als Grossfirma überlegen uns mal, was würde das für uns im Open-Source-Bereich heissen.
Ja, das heisst, Open-Source hat viele Vorteile. Es braucht aber einen Plan hinten dran bei den IT-Entscheidungen, um die spezifischen Anforderungen anzuschauen, die es da drin hat. Und eben, ich brauche einen Plan dort hinten dran.
Ich glaube, alles in allem, Open Source ist kein Allheilmittel und es ist auch keine Wunderwaffe. Aber es ist wirklich eine Option, die viele schon nutzen, gerade jetzt im CMS-Bereich oder auch im Shop-Bereich. Aber es ist wichtig, dass man die Vorteile, die Nachteile auch anschaut, eben mit dem Plan, den man einmal macht, auch abwägt und aber eben dann mit dem richtigen Partner implementiert. Weil ich sage wirklich immer, das ist aber auch gleich, ob ich ein ERP einführe, ein CRM, ein CMS, ein PIM, whatever. Am Ende des Tages ist die Software wirklich auch nur so gut wie der Partner, der einen hier unterstützt, weil allein kann man das auch nicht ganz bewerkstelligen. Ist, glaube ich, ein runder Schluss, oder?
Genau, gehen wir rüber zu unserem One More Thing.
Jetzt kommen wir also zum Tool von der Woche. Und das Tool hat den Namen Google Notebook LM. Erich, du erklärst es doch einmal, weil du ja schon lange mit dem rumspielst. Was ist denn das jetzt? Ist das jetzt ein virtueller Notebook? Oder,
ja, das ist, ein Notizbuch mit KI-Funktionen und Recherchetool, das auf Google Gemini basiert. Und ich kann dort drinnen Quellen aufladen. Da sind wir wieder beim Daten aufladen. Aber ich kann dort drinnen Daten aufladen, Dokumente aufladen und die in so eine, wie ein Gefäß zusammensammeln. Und dann noch hat er mit der KI-Funktion darüber Abfragen machen.
Ja, und also, ja, beim Aufladen sind wir wieder. Also, du siehst, die ganze Welt wird eigentlich aufgeladen, oder? Wie funktioniert es denn genau, also, wenn jetzt das eben die Quellen zusammenpackst?
Ich kann multimodal, also ich kann dort YouTube-Videos verwenden, ich kann Audio-Files, ich kann Webseiten, Dokumente dort in so ein Datengefäß reinladen. Und das ist dann wie ein zusammenhängendes Paket aus Informationen und kann dann Fragen stellen zu den Quellen, die da drin sind, die Dokumente, die da drin sind. Und Notebook LM gibt mir noch, hat nicht Antworten generisch aus dem Internet oder aus dem Trainingsdaten raus, sondern aus den Quellen, die ich aufgeladen habe, in diesem Gefäß drin.
Also es scheint eigentlich das ideale Tool sein für jemanden, der sehr viele Informationen hat, die er aber bündelt in dem, ich sage jetzt mal, in dem Notebook innen, genau. Wie wenn es zusammen in ein Heft hineinschreiben, zusammengefasst noch einen dabei hat.
Genau. Oder? Und was auch gibt, ich kann dann dem Tool, wie du es mir heute noch gezeigt hast, kann man dem Tool sagen, jetzt generiere aus dem Päckchen von Daten, die ich da drin habe, raus einen Podcast. Und dann sind zwei Personen, die wie wir im Dialog miteinander reden und die Themen aufarbeiten, die dort in den Daten drin vorhanden sind. Also ich kann wie einen virtuellen Podcast aus diesen Daten generieren, den ich dann unterwegs kann hören, als Beispiel.
Also am besten machen wir es doch so, dass wir eigentlich da die Folge, wo wir jetzt hier am Schwätzen sind, gehen wir schnell ins Notebook LM.
Und schauen, was der daraus macht.
Und die zwei erzählen dann eigentlich das Gleiche nochmal. Also dann können wir den Podcast noch zu unserem Podcast nebenan stellen. Dann können wir gerade zuhören, was die jetzt erzählen haben. Was kann man sonst noch
sagen? Ja, was ich auch machen kann aus diesen Daten, ich kann Mindmaps machen. Also das heisst, komplexere Themen kann ich dann visuell in einer Baumdarstellung darstellen. Ich kann Quiz generieren daraus raus, wo mir Quizfragen stellt, wenn ich ein Thema habe, in einer Ausbildung bin und etwas möchte lernen. Ich kann Glossar machen, kann FAQs daraus machen. Also es gibt dort verschiedenste Sachen. Ich kann Briefing-Dokumente daraus generieren oder eben Fragen stellen.
Also ich muss meine Kärtchen nicht mehr schreiben, genau, zum Französisch-Wörtchen lernen. Das macht es gerade okay. LM. Gibt es denn schon eine Mobile-App? Weil eben für die Kärtchen wäre das gut im ÖV innen zum Lernen.
Es gibt jetzt neuerdings eine iOS-Version und eine Android-Version auf dem Handy drauf, wo ich die ganzen Funktionen kann nutzen und auch Daten reinspeisen kann, die ich möchte dort dokumentieren.
Jetzt haben wir oben gehört, das ist ein Google Notebook LM. Was kostet es denn? Ist ja von Google kostenlos, oder?
Ja, es gibt zwei Versionen. Es gibt eine Gratis-Version, da brauche ich einfach ein Google-Konto, da sind aber gewisse Limitierungen vorhanden. Wenn ich es richtig erinnere, kann man etwa 30 Dokumente aufladen in so einen Topf hinein und dann muss man einen neuen Topf machen. Dann gibt es aber eine bezahlte Version, die ist bei den ganzen Gemini-Lizenzen mit dabei und dort habe ich dann die Restriktionen nicht, was Dokumente anbelangt. Ich habe Freigaben, die ich dort drinnen machen kann. Also, ja, das ist so
die Lizenz. Ja. Für wer ist es denn besonders, wirklich, wenn man das nochmal so wirklich abschließend sagen, wer soll sich das wirklich anschauen? Weil anschauen sollten sich alle, es klingt sehr spannend, aber wer könnte es wirklich am besten brauchen?
Also irgendjemand, wenn er eine Ausbildung ist, der eine Weiterbildung macht als Beispiel, der kann es brauchen zum Lernen oder Zusammenfassungen machen, die er damit noch lernen kann. Ich habe jetzt selber auch für mich, ich habe Studien über Digitalverhalten in der Schweiz, E-Commerce-Studien, solche Sachen in einem Topf zusammengefasst, wo, wenn ich dann irgendeine Fragestellung habe, die das anbelangt, das dort rausholen kann. Ich kann dort Anforderungsdokumente einstellen von einem Projekt und kann dort Antworten daraus rausbekommen, wenn etwas unklar ist, wie das definiert ist. Ich kann Dokumentationen rein tun, kann Dokumentation befragen, also Benutzerhandbücher oder Systemhandbücher. Das sind alles so Anwendungsfälle, die ich sehe, die Sinn machen, die jemand brauchen kann.
Aber immer daran denken, wenn man auflässt, was man auflässt. Also persönliche Verträge mit Geburtsdaten und Vertragsdokumenten.
Ja, oder irgendwelche kritischen Sachen.
Oder Internas.
Oder Internas würde ich jetzt dort nicht unbedingt
gerade auflassen. Ja, Internas sind immer interessant, was, wer, wie und wann.
Genau.
Cool. Also, schaut euch das an, würde ich sagen. Und probiert es aus, was da dabei rauskommt. Ich glaube, wir sind am Ende angelangt. Und sagen aber sicher noch, bevor wir jetzt Adi sagen, liken.
Genau, kommentieren.
Teilen.
Abonnieren.
Extrem wichtig.
Uns helfen.
Und unser KI-Magazin würde sicher auch noch dazu
passen.
Wir sagen danke vielmals und bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss miteinander.
Tschüss zusammen.